Danke. Erstmal ein herzliches Cyber Cyber. Ja, Cyber ist das Schlagwort, das überall steht, das Buzzword. Und was bedeutet das eigentlich? Woher kommt das Wort überhaupt und was bezeichnet es heutzutage genau? Get me the Cyber Sam. Naja, so wird inzwischen gesprochen. We are still lacking a bit on the cyber side. Also die Leute reden davon, wie sie sonst mit irgendwelchen Wirtschafts- und Unternehmensslang ausdrücken, herumwerfen. So schmeißen die mit Cyber herum und dabei weiß man gar nicht, was das für ein ehrwürdiges Wort ist. Worum der Vortrag sich dreht, ist ganz einfach: Netzwerkangriffe und Netzwerkspionage, das ist Cyber und deren Abwehr. Und da gehört der ganze Sack dazu von Schadsoftware-Entwicklungsabteilungen, Schadsoftware selbst. Das ist integraler Bestandteil der vernetzten Kriegsführung. So, jetzt fangen wir mal an. Der Anlass: Sie haben das alles mitgekriegt, WannaCry, Petya oder NotPetya, wie man das genannt hat. Das waren die Dinger, die das britische Gesundheitssystem verheert haben, nämlich die alle alten Maschinen befallen haben. Und das waren blöderweise lauter Steuersysteme. Deswegen ist dort jede Menge Zeugs ausgefallen. Das ist ein Stück NSA-Schadsoftware. Ganz einfach, das ist im März ins Netz gesetzt worden. Ich berichte ja laufend über das Thema seit den ersten sogenannten Virenausbrüchen in den 90er Jahren. Und davon handelt mehr oder weniger der gesamte Vortrag. Ich fange jetzt mal an. Irgendjemand hat die NSA-Software ins Netz gesetzt, die nennen sich Shadow Brokers und trollen seit 2016 die NSA mit bewusst schlechtem Englisch und dann kommt wieder ein ganzer Sack NSA-Software ins Netz, aber wirklich funktionierende Programme. Das ist wie wenn du geladene Pistolen auf der Straße liegen lässt oder auf einer Parkbank, die sich jeder nehmen kann. Und in dem Fall war es ein ganzes Arsenal. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Ja, das ist die Schlussfolgerung daraus. Irgendwann sollte klar sein, dass wenn so etwas Absurdes passiert, dass Geheimdienstsoftware von feindlichen Staaten gestohlen wird, ins Netz gesetzt wird und dann wieder von jemandem benutzt wird, um Gesundheitssysteme und Steuerungsrechner blindwütig anzugreifen. Irgendwas läuft da schief, liebe Leute, bei diesem komischen Rüstungswettlauf. Solche Sachen wären vor 3 Jahren, so eine Entwicklung wäre völlig unvorstellbar gewesen oder vor Snowden. Und plötzlich tauchen haufenweise Geheimdienstsoftwares im Netz auf und niemand findet was dabei. Ich habe geglaubt, meine Augen fallen mir raus, als ich das erste Shadow Brokers Paket sah. Ich hatte nie gedacht, dass ich je im Leben sowas sehen werde. Die Software, die sie nur intern benutzen, um Leute anzugreifen. Seit Snowden wissen wir wenigstens, wie die einzelnen Pakete ungefähr heißen. Aber viel mehr haben wir nachher auch nicht gewusst. Und plötzlich, zack, sind die Programme selbst im Netz. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dem gehen wir jetzt auf den Grund. So, jetzt gibt es mal ein bisschen Etymologie, woher kommt denn das Wort überhaupt her? Warum lieben es denn die Militärs und die Staatslenker so? Warum ist das plötzlich in aller Munde Cyber? Wir haben immer nur gelacht drüber und ich habe bis vor kurzem Cyber immer unter Anführungszeichen sogar in den Titeln geschrieben, weil es so deppert ist. Naja, aber jetzt ist es in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, jetzt werden wir gleich sehen, woher das kommt. Daher kommt das. Kybernetis, das ist der Schiffssteuermann, der Lenker. Daher kommt die ganze Kybernetik, die Steuerungs- und Lenkungstheorie, und dieses Wort bezeichnet es. Kybernesis heißt noch heute in Griechenland einfach die Regierung. Sagst du Skata Kybernesis, sagst du Scheißregierung. Also das ist ein Wort des Alltags. Im Mittelalter ist davon der Gouverneur. Das ist Cyber. Selbe Wort, selbe Wurzel. Na, und springen wir in die Neuzeit. 1948 hat der Mathematiker Norbert Wiener mit Cybernetics aufhorchen lassen. Die Kunst der Steuerung. Die Steuerungslehre. Der hat das aber eher größer gesehen. Er hat so eine theoretische Steuerungslehre auch für soziale Organisationen gesehen. Und dann ging's los. Kybernetik über alles. Claude Shannons Informationstheorie, Watzlawick, überall geistert das herum. Steuerung, Regelung im soziologischen Sinne, im staatlichen Sinne. Es hat sogar zwischendurch eine kybernetische Pädagogik gegeben als Lehrrichtung. War in den 70er Jahren. Das nächste kommt uns das Wort in der Cyberpunk-Fiktion der 70er, 80er Jahre auf. Und bei der Cybercrime Convention im Europarat taucht das Wort das erste Mal in einem offiziellen Dokument auf. Das ist eine so übergreifende Konvention im Europarat, die eben zum ersten Mal grenzüberschreitenden Datenaustausch bei Strafverfolgung hat. So, und jetzt gehen wir zurück. Wie alles anfing, hier kam der Cybers. Cyber 1.0 hieß ursprünglich Network Centric Warfare. 1995 wird das bereits US-Militärdoktrin von der vernetzten Kriegsführung. Das Netz als Steuerungsinstrument für den Krieg. Die hatten schon Command Control Centers. Das sind die militärischen Gefechtsfeldzentralen. Die wuchsen von Command Control zu Computers und Communications. Heute heißt das C4 Networks. Das ist ein How many C4 Networks do we need for this war? So ungefähr. Wie viele Steuerungszentralen brauchen wir? Das ist eben Netzwerke zur Steuerung der Kriegsmaschine, die nach den Zwecken. Sie werden noch sehen, dass die lila Markierungen von Wörtern durchaus eine Linie ergeben. Sie werden sehen. Also Schlag gegen Schlag, damit gilt die militärische Logik. Schießt er auf mich, schießen wir zurück. Abgestufte Gegenschläge und so weiter. Steht alles in der Militärdoktrin, so wie es sich für ein ordentliches Militär gehört. Da steht drinnen, wenn das passiert, machen wir das. Ist öffentlich. Können sich die anderen ein Bild machen, was wir tun werden. Also werden auch Angriffe auf militärische Steuerung legitimes Instrument der Kriegsführung. Ist klar. Wenn die Waffen steuern die Systeme, können wir die Systeme angreifen. Angriffe auf zivile Infrastruktur hat schon länger davor als PSYOPs in allen Militärdoktrinen gegeben. Sogenannte psychologische Operationen. Wenn die Alliierten im Zweiten Weltkrieg Flugblätter abgeworfen haben, war das eine PSYOPs. PSYOP, das hat dazu gedient, um die Bevölkerung zu demoralisieren oder sonst was oder zur Übergabe aufzufordern. Also das gibt schon länger und das ist auch mittendrin und da sind auch Angriffe auf zivile Infrastruktur drinnen. Sie wissen, auf was ich raus will. Und das alles ist Cyber. Cyber ist nicht allein ein Exploit und ein Hacker. Das Wort Hacker werde ich heute Abend kaum verwenden, oder gar nicht. Das ist ganz was anderes. Das ist die Gesamtheit der vernetzten Kriegsführung. Und Kriegsführung mit Schadsoftware und sogenannten Hackerangriffen gehört dazu. Jetzt gehen wir kurz mal im Schwänzgalopp durch die Geschichte der Schadsoftware. Was Sie jetzt sehen werden, ist chronologisch gesehen aus Mitte der 90er Jahre bis rauf. Es sind nur die wichtigsten neuen Entwicklungen, wenn etwas eine Novität um die Zeit war, aufgelistet. Das heißt nicht, dass die anderen, die schon älter sind, nicht gleichberechtigt weiter existiert hätten. Also, wie ging's los? In den 80er Jahren gab es von allem, was heute so herumkreucht und fleucht und was so als die Typen von Schadsoftwaren bekannt sind, gab schon Prototypen in den 80ern und kleinere Fälle, aber es war vernachlässigbar. Ab 95 breitet sich Malware wie eine Seuche aus, World Wide Web. Ab da ist es richtig losgegangen und alles vorher war Kinderspiel. Keine Verbreitung, nichts. Weiter. Sofort kommen böse Makroviren daher, die böse Sachen machen. Sachen haben Sachen kaputt gemacht. Kein Mensch hat gewusst, welcher Trottel solche blöden Programme schreibt, die nur was kaputt machen. Und wo dann keiner weiß, cui bono, warum? Für wen? Und dann erscheint eine ganze Reihe von Schadsoftwares, die hat in immer ärgerem Ausmaß die Computer beschädigt. Festplatten gelöscht, etwas später ist dann eine Variante gekommen, die hat das BIOS mit Nullen und Einsen überschrieben. Das heißt, die Maschine war physikalisch kaputt. Du hast das BIOS auslöten müssen und ein neues BIOS reinlöten, sonst ging das nicht mehr. Das waren Zerstörer. Heute nennt man das Wiper. Löscher, also die einfach die Maschine platt machen und wieder schauen und die gibt es nicht mehr. Und das ist natürlich bei Steuerungsmaschinen nicht gut, wenn da die Platte geputzt wird im laufenden Betrieb. Dann ging es Zeitalter 2000, plötzlich war alles voll mit Würmern. Würmer sind selbstverbreitende Programme und die damaligen Würmer haben eigentlich nur eines gemacht. Da, Melissa, I love you und so, die haben die Internet-Exchanges lahmgelegt. Warum? Die meisten waren ganz blöde Outlook-Würmer, die haben auf der befallenen Maschine nach Microsoft Outlook Adressbuch geguckt und haben sich dann an alle im Adressbuch verschickt. Sind natürlich sowas von explodierte Dinger. Und die haben die Internet-Exchanges lahmgelegt und es hat sich wieder jeder gewundert, warum setzt sich wer so hin, dass in Hongkong, mit dem Ziel, dass in Hongkong 6 Stunden lang die Internet-Exchange down ist, wegen zu viel Traffic. Warum tut das wer? Und dann war es merkwürdig, das waren irrsinnig viel. Aber man hat gesehen, die schlagen abwechselnd auf. Die schlagen abwechselnd an der Ostküste in den USA auf. Abwechselnd schlägt er dann als erstes in Hongkong auf. Und der Gag dabei ist, die in Hongkong in der Früh aufgeschlagen sind beim Bürobetrieb, das ist alles immer auf Bürobetrieb gegangen. Wenn die in Hongkong bereits zugeschlagen haben und in Hongkong nichts mehr ging, bis in den USA der Bürobetrieb losging, gab schon eine Virensignatur in den USA. Vom selben Ding. Es war relativ leicht zu analysieren alles. Krypto haben sie damals praktisch nicht verwendet bei der Schadsoftware. Das heißt, du hast gesehen, patsch, eine Woche clasht es in Hongkong, nächste Woche clasht es in Washington DC und in New York. Das war äußerst merkwürdig und kein Mensch hat sich einen Reim drauf machen können, wer das macht und zu welchem Zweck. Zeitgleich ist passiert, das Überwachungsnetzwerk, das Satellitenüberwachungsnetzwerk der Amerikaner ist aufgeflogen. Ich war damals selbst im EU-Parlament als Experte geladen. Die Cybercrime Convention wurde unterzeichnet. Ach ja, und dann haben wir zu dieser Zeit gerade die Kryptographie, also die Verschlüsselung, starke Verschlüsselung, freigekämpft zur freien internationalen Weitergabe. Die Banken waren dankbar, dass wir schon da waren, dass sie keine Astroturfing-Gruppen aufbauen mussten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, weil die wollten unbedingt gute Krypto haben, weil sie wollten Filialen schließen. Sie wollten die Leute an den Rechner setzen, dass die Arbeit der Bankangestellten selber machen. Das wollten die Banken. Und deswegen ist Kryptographie freigegeben worden. Ich zitiere das nur deswegen, weil es so eine Art Antidot zu dem Ganzen ist. Ja. Das kann jeder verwenden, nutzt jeden Bürger, während Malware kein Bürger verwenden soll und es jedem Bürger schadet. Ja. Dann kommen ein Haufen goldene Zeitalter hintereinander. Würmer, Spam. Da ist es massiv nach 2000 losgegangen. Dann gibt es Gesetze gegen Spam schon von damals, quer durch Europa, weil die Gefahr haben wir wenigstens bald genug gesehen. Und auch das österreichische Spam-Gesetz ist bereits aus 1999. Wir haben da schon kräftig mitgeholfen, aber dass sie auf uns gehört haben, das war damals noch gegeben. Damals, als sich keiner auskannte. Also hatten wir relativ bald. Und diese Spam-Syndikate, mit denen ist es nämlich losgegangen, die wurden von den Militärs geduldet. Die wollten die benutzen. Alle Militärs hatten das, weil die haben denen was, den Militärs etwas geboten, was die Militärs nicht selbst konnten. Das waren ihre Nebelwerfer. Die haben das richtige Feuerwerk im Netz veranstaltet und so viel Traffic produziert und so viel Scheiße gemacht und so viel Malware herumgeschickt, dass das, was die Militärs ausprobiert haben im Hintergrund, überhaupt nicht sichtbar war. Die haben tatsächlich wie Nebelwerfer für die Militärs gearbeitet und die Russen arbeiten ganz offensichtlich mit denen. Es passiert ja diesen ganzen Kriminellen nichts. Außer sie fliegen nach Spanien auf Urlaub, dann landen sie in den USA. Zuletzt dreimal passiert. Die Betreiber der drei größten Botnets sitzen bereits in den USA. Die fischen jetzt systematisch einen nach dem anderen ab. Zwei in Spanien geschnappt, einen in Griechenland. Dieses Jahr passiert. So. NSA hatte damals schon Exploits, das sind Knackprogramme, für sämtliche Typen von Firewalls der Firma Cisco. Das hatten die. Warum wir das wissen, sage ich Ihnen, kommt nachher. Und dann hat die NSA einen Zufallsgenerator standardisiert. Zufallsgenerator ist etwas, was auf jeder Maschine laufen muss, sag's ganz kurz, wenn gute Verschlüsselung sein soll, muss ganz viel Zufall da sein. Wenn der Zufall berechenbar ist, ist die Verschlüsselung kacke. Also, der Zufallsgenerator bestimmt, wie sicher die Verschlüsselung ist und nicht nur die Schlüssellänge. Die NSA hat so einen generiert, hat den als nationalen Standard durchgedrückt, dann kam der auf die meisten Mobiltelefone drauf und es kann sein, dass er auf vielen noch drauf ist und der macht keine Zufallszahlen. Der kann nach einem gewissen Algorithmus, kannst du berechnen, was für Zahlen der miteinander kombiniert. Und den haben die als Stand internationalen Standard gesetzt. Na, dann wissen sie schon, was die vorgehabt haben damit. Wir wollten dann ganz einfach um 10 Millionen Euro an die Firma RSA bezahlt, das sind durchdrücken. Alles aus den Snowden-Dokumenten abzulesen gewesen. Das heißt, sie haben systematisch die Sicherheitsstandards der Zivilgesellschaft unterlaufen, die Zivilgesellschaft systematisch einer Bedrohung durch feindliche Angreifer ausgesetzt, nur um den Preis, dass sie selbst drinnen sind. Und das ist die Gefahr. Die Leute haben alles nichts mitgekriegt und außer Banking war HTTPS null verbreitet. Android wird das neue Windows. Man sieht es am Aufkommen der Schadsoftware. Ja, ist so. Das ist das Standardprogramm, das greifen wir an. Jede Schadsoftware ist standardmäßig auf Windows und Android zugeschnitten. Und die anderen Systeme macht man nachher. Na, iPhone ist zu schwierig. Ist auch schwierig. Ja, die Spooks haben das selbst Golden Age of Surveillance genannt. So leicht hatten sie es noch nie. Aber wie jedes goldene Zeitalter geht auch dieses Zeitalter zu Ende. Aber vorher gab es noch eine Evolution einer bestimmten Gruppe, die jetzt sozusagen, das ist das Standardmodell für Internetkriminalität. Das sind die Botnets. Geht ganz einfach, die verseuchen 100.000 Rechner, kriegen alle einen Trojaner drauf oder eine andere Fernsteuerungssoftware und das ist dann ihre Zombie-Armee und mit der machen sie Unsinn. Machen Server zum Download von anderer Schadsoftware, schicken Spam herum gegen Geld. So ging das. Ab 2005 ist aus den alten Spam-Syndikaten, wie die auch früher hießen, sind so richtig halbprofessionelle, jetzt kommen wir mehr zum politökonomischen Teil, sind so eigentlich professionelle Kleinunternehmen herangewachsen, natürlich kriminelle Kleinunternehmen, denen aber komischerweise in vielen Staaten null passiert ist. Es setzt eine Arbeitsteilung ein. Die Leute, die Spam ausschicken lassen und dann gefälschte Viagra-Pillen verkaufen, sind ganz andere als die, die die Infrastruktur betreiben. Die einen sind Mieter, die anderen sind die Infrastrukturbetreiber. Botnets vermieten ihre Infrastruktur. DDoS-Attacken sind am teuersten, weil da überleben dann die wenigeren Rechner. Ja, die werden einfach ausgeschaltet nach einiger Zeit, weil sie denen auf die Nerven gehen. Spionageangriffe sind billiger. Es gibt Börsen für Schadsoftware im Netz. Ja, Darknet, haha, das hat es immer schon gegeben. Die Infrastruktur bezahlen Betrüger, Drogenfälscher und Erpresser. Die bringen das Geschäft in Gang, dann werden Daten gestohlen, dann gibt es wieder Kreditkarten, Datensätze für die Betrüger zu kaufen. Das wird gehandelt. Und die versuchen dann das Geld damit abzuholen und haben solche und solche Erfolgsraten. So funktioniert diese Kriminalität und sie scheint ziemlich viel Kohle abzuwerfen, weil die Typen sind alle ziemlich vermögend geworden. Alle. Und hatten vorher nichts. Immer größere Botnets konkurrieren um den Markt, die haben sich zeitweise, so Ende der 2000er Jahre, haben sie sich gegenseitig mit den Preisen, war ein dermaßen großer Preisverfall bei Spammern, dass das Spam rasend zugenommen hat, weil es jetzt wirklich fast gar nichts mehr kostet. Die Botnets haben sich einfach konkurrenziert. Neue Malware, neues Wachstum. Dann kommen plötzlich ganze Botnet-Softwares ins Netz. Fertig, samt Quellcode manche. Ich glaube, Zeus war das erste Botnet, was publiziert wurde. Mir sagen die meisten, das machen meistens Betreiber von erfolgreichen Botnets, kurz bevor sie sich aus dem Geschäft zurückziehen, verteilen sie noch den Source-Code ihrer Software, dass möglichst viele andere Idioten das benutzen, die mit demselben kriminellen Instinkt, um ihre eigenen Spuren zu verwischen. Weil Spuren hinterlassen die massig. Und es werden immer mehr Spuren. Und jetzt kommen wir schon langsam, ja, über dem Geschehen wachen natürlich die Militärs mit Argusaugen. Und hier und da wird dann wieder irgendwie herausgegriffen, der Blödsinn, zu viel Blödsinn macht und der wird dann, gibt es dann einen Prozess, in Russland war das ein paar Mal. Aber der große Rest bleibt unangetastet und vor allem die Wichtigen, die behält man sich natürlich Ja, das da ist der aktuelle Ausblick auf Cybergeddon, weil da war das jetzt alles noch gemütlich bis jetzt. Und jetzt geht's ab. Edward Snowden, die Masken fallen. 2012 veröffentlicht die NATO ihre Cyberwar-Doktrin. Ein Cyberschlag wird mit einem Gegenschlag beantwortet. Sehr schön, liebe NATO. Aber gegen wen schlagen Sie denn zurück? Das ist nämlich nicht so einfach. Gegen wen richtet man denn den Gegenschlag? Gegen den, den man meint, dass es war? Was ist, wenn ein Drittstaat versucht, zwei andere Staaten da in einen Konflikt reinzutreiben mit so etwas, das relativ leicht und unglaublich billig zu machen ist gegenüber jeder anderen Militäraktion? The cybers are the cheapest. Das ist die billigste Waffe, unter Anführungszeichen, die die Militärs haben. Es gibt aber auch nicht annähernd eine Waffengattung, die so billig ist. Und da geht es gleich um Zehnerpotenzen. Das heißt, werden wir gleich sehen, was das heißt. Es heißt nichts Gutes. 2013, da hat es schon vorher pausenlos Beschwerden gegeben aus den USA, dass chinesische Hacker in amerikanischen Netzen sind. Und dann ist es sogar so weit gegangen, ich glaube, Obama war sogar bei Xi Jinping deswegen, dass sie haben sich darüber beschwert, die Amerikaner, dass die staatlichen Cybersoldaten der chinesischen Volksarmee in ihrer Freizeit dieselben Firmen, die sie ausspionieren, auch noch ausplündern wollen, nämlich finanziell. Das hatten die Chinesen offenbar ihren Einheiten zugestanden. Dass es niemanden interessiert, was sie nach Dienstschluss machen. Dasselbe Vorwurf wurde auch mehrfach in Richtung Russland erhoben. Und er ist nicht von der Hand zu weisen, weil er korrespondiert doch etwas mit den zahllosen Cybervorfällen dieser Zeit und wie wenig den Akteuren, wo man wusste, die müssen in China sein oder die müssen in Russland sein, wie wenig denen passiert ist. Naja, hat man sich zu einem Gegenschlag entschieden und die Firma FireMandiant, die ist vielleicht, hat irgendwer schon gehört, das ist eine Security-Firma. Wenn die Firma Mandiant bei einem Cybereinbruch zu Hilfe gerufen wird, dann weißt du ganz genau, das ist ein staatlicher Angriff. Die kommen nur bei sowas zum Einsatz und die werden engste Verbindungen zur NSA nachgesagt. Und das werden ja nicht nur nachgesagt, sondern sie haben das auch bewiesen. 2013 haben die ein Dossier rausgegeben von 100 Seiten über ein komplettes chinesisches Cyberbataillon mit den Namen aller Kommandanten und die wurden in den USA angeklagt und die NSA hat die gehackt, hat sich lustig gemacht. Sie hat denen beim Einbrechen zugesehen, während die chinesischen Cyberkrieger gerade beschäftigt waren mit Einbrüchen, waren die Mandians mit der NSA bei denen auf den Rechnern und haben alles mitgeschnitten und haben es dann veröffentlicht in diesem Dossier. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil ein Nationalstaat ist noch nie so beschuldigt worden. Nämlich so offiziell. Mit Namen und allem. Und dann gab es noch 3 Jahre später wurde Anklage gegen die Leute erhoben, also gegen die Kommandanten. Das Gebäude ist abgebildet und die ganze Geschichte des Gebäudes der letzten 10 Jahre in Fotos dokumentiert, wie die Einheit aufgebaut worden ist. Also die haben die völlig nackig gemacht. Und während wir uns noch alle gewundert haben, ist das Feuerwerk losgegangen. Snowden kam raus. Und plötzlich was amtlich sozusagen, dass die eh das machen, was wir immer schon geglaubt haben, aber nie beweisen konnten. Das war amtlich. Du hast die Folien von denen gesehen und es ließ sich sogar Vorfällen zuordnen, die tatsächlich passiert sind. Also Ärger kann es für einen Geheimdienst nicht kommen. Hatte man geglaubt. Nachher kam es noch Ärger. Die Angreifer agieren seitdem immer direkter. Meindient hat gesagt, sie wundert, wenn sie zu so einem Einsatz gerufen werden. Früher sind die Angreifer sofort aus dem System weg gewesen, jetzt nicht. Die bleiben drinnen und schlagen zurück. Die wehren sich. Also es spülen sich richtige Scharmützel in einem angegriffenen Netz ab, und zwar für Tage noch, nachdem das bekannt geworden ist. Im Ukraine-Krieg ist das überhaupt eskaliert, rund um den Ukraine-Krieg. Da haben zum ersten Mal die Stromversorgungssysteme der Ukraine gewackelt, weil die Steuersysteme angegriffen worden sind. Und die NATO hat im Sommer 2014 einen Gipfel ausgerufen, wie sie jetzt mit Russland verfahren nach Annexion der Krim und den Kämpfen da in der Ostukraine, wo Russland ganz eindeutig eine Seite unterstützt. Und dieser NATO-Gipfel wurde angegriffen. Das wurde relativ schnell bekannt. Und zwar wurden sie angegriffen mit einer Software, die vorher schon bekannt war von Kriminellen. Das war die Black Energy Suite, das war so ein Standardding zur Verwaltung von Spam-Systemen und Abrechnungsdings und Command-Control-Server-Steuerung und sowas. Müssen Sie sich vorstellen, da ist nicht von einem Exploit die Rede. Da ist von einer ganzen Control-Suite auf der anderen Seite die Rede, mit der das alles gesteuert wird. Batterien von Command-Control-Servern, die hintereinander gestaffelt sind, so dass man eben nicht sieht, wer dann eigentlich wirklich die Fäden zieht. Ganz hinten in der Reihe. Und die wurden dort angegriffen und es wurden 3 fette Zero Days verwendet. Zero Days sind Exploits, also Einbruchswerkzeuge, Dietriche, die auf unbekannten Sicherheitslücken aufsetzen. Die Dinger sind selten, die Dinger sind teuer. Zero-Day-Exploits für Apple-Systeme kosten 1,5 Millionen Euro mittlerweile, weil es gibt einen Markt dafür. Die werden gehandelt. Offiziell nicht Schwarzmarkt. Das kannst du offiziell kaufen. Und da gibt es offizielle Preislisten. Bei 3 oder 4 verschiedenen Firmen, die bekannt dafür sind, die verkaufen den Geheimdiensten die Exploits. Und da waren 3 dabei. Und irgendwer, wer wird bitte den NATO-Gipfel angreifen, wenn der NATO-Gipfel Sanktionen gegen Russland berät? Na, wer wohl? Also es wird immer zusehends offensichtlicher, wer da wie gegen wen agiert. Allein, dass der Angriff zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, war ein komplett klares Indiz dafür. Und Meindient hat gesagt, sie tarnen sich nicht mehr, weil es eh keinen Sinn hat. Beziehungsweise nur halb. Werden wir gleich sehen. Ja, und dann kam das, woher sie dieses Bild gesehen haben, dieses schreckliche Monster. Ja.
Es hat mich interessiert, wie gut kann man jetzt mit Cyber einfach einen Gipfel eindämmen, weil ich stelle mir das so vor, die sitzen doch, die sehen, es werden angegriffen, sind alle böse und arbeiten noch mehr und noch fleißiger.
Nein, die haben, ganz einfach, die haben die Büros von denen angegriffen mit ganz plumpers, man nennt die Methode Spearfishing, das ist wie Phishing, da wollen sie dir irgendwas abluchsen, irgendwelche Kontozugangsdaten, aber Spearfishing, ich suche genau bestimmte Personen aus, schreibt denen eine wohlgeformte E-Mail mit einem Attachment, das sie eigentlich öffnen müssten, weil ich gebe mich für jemanden anderen aus, aber da muss man erst Bescheid wissen, wer da am anderen Ende sitzt. So haben sie die angegriffen. Und die, die das Dokument aufgemacht haben, die haben das dann dort im Netzwerk verbreitet. Also so ist das aufgeflogen. Das geht alles mit verblüffend primitiven Mitteln.
Ja, das kann ich mir auf der Tasche nehmen auch sehr gut vorstellen. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass die da nicht weiterarbeiten können. Dann nehmen sie einen zweiten Laptop und setzen sich hin und arbeiten weiter, oder?
Aber das war ein zeitkritischer Angriff. Die Russen wollten möglichst bald wissen, was beschlossen wird. Und dann war es ihnen wurscht.
Das heißt, war es ihnen geglückt, ist halt den
sie Fußball sind einfach schnell rein zu schauen und dann hatten sie, was sie wollten. Und das war ihnen 3 Zero-Day-Exploits wert. Also sie wollten es unbedingt haben. Zero-Days, das sind Dinger, die funktionieren immer. Weil es gibt keinen Patch dafür, die Software ist offen an dem Punkt und die schlagen ein. Und was sie dann mitbringen, das hängt davon ab, was für eine Schadsoftware es ist. So, wir kommen schon weiter und jetzt eskaliert. Na, da muss ich immer ein paar Mal klicken, bis die erste Zeile kommt. Da ist die Antwort der Chinesen dann gekommen von 2013. Ein Feuerwerk. Die haben die gesamte Datenbank des öffentlichen Dienst gehackt und ins Netz gestellt. Mit Sozialversicherungsnummern und alles. 9 Versicherungskonzerne, Daten weg, alles innerhalb von 3 Monaten im Jahr 2015. Alles USA. Als nächstes haben sie die großen 6 Kontaktbörsen angegriffen in den USA. Wiederum, bam, alles ins Netz gestellt. Also sämtliche Kundendaten von Ashley Madison und den anderen beiden, die sie gehackt haben, es waren um die 30 Millionen. Es hat einige Selbstmorde deswegen gegeben. Wie viele Ehen auseinandergingen, weiß niemand. Aber nachweislich einige Selbstmorde, darunter 2 Pastoren. Es ist eine Psy-Op gewesen, eine psychologische Operation. Hört Amerikaner, ärgert uns nicht, eure Daten sind dann nicht mehr sicher. Das war die Message von dem Ganzen. Von jemandem, der stinksauer war auf die USA wegen etwas anderem. Am Schluss kommt dann immer raus, es war doch ein Staat. Bei Sony hieß zuerst ein verärgerter Angestellter. Es müssen auf jeden Fall Insider gewesen sein, anders kann das nicht gewesen. Und in Wirklichkeit war das ein ganz normaler Geheimdienstangriff, die immer ähnlich ablaufen. Zuerst wird ein Beacon in das Netz gesetzt. Das ist sowas wie eine Markierung. Es heißt Leuchtturm. Das Ding leuchtet auf, wenn du es mit einem Programm mit dem passenden Programm, du scannst dein Netz durch, was ist da überhaupt für IP-Adressen und alles, und dann siehst du, oha, da ist ein Beacon. Das heißt, hier angreifen. Die NSA hat 50.000 davon in großen Netzwerken weltweit. Davon reden wir von Providernetzen, nicht. Da reden wir von Siemens-Größe, Firmennetzen. Da sitzen die drinnen mit so etwas. Das erleichtert dann den nachträglichen Einbruch. So, 2016 stellen die Shadow Brokers NSA-Exploits für alle Cisco Firewalls seit 1999 ins Netz. Ich habe geglaubt, mich trifft der Schlag, dass dass ich Geheimdienstsoftware sehe und dann noch einen ganzen Sack voll und dann für alle Cisco-Typen unpackbar. Das heißt, sie haben das ganze Archiv der NSA ist verloren gegangen, weil das ist von einem Archivserver, sonst wären sie nicht chronologisch bis zum ganzen Anfang runter. Das macht ja operativ keinen Sinn. Der eine Typ Firewalls, der war bereits 2010 am Ende seiner Lebenszeit. Also die gibt's gar nicht mehr. Alles. US-Wahl, Hacking, diffuse Hacking-Vorwürfe gegen Russland, die sie alle nicht als wirklich richtig und zielführend herausgestellt haben. Sie haben da nichts mit den Wahlmaschinen gemacht und das haben sie nicht gemacht und das haben sie nicht gemacht. Ja, es war eine psychologische Operation, das Ganze, und das ist mit Facebook-Inserate vor allem gelaufen und mit AT-Propaganda auf YouTube und weniger mit Hacking. Und im März haben die Shadow Brokers das sagenhafte Exploit Eternal Blue ins Netz gesetzt. Alle Analysten haben gesagt, boah, das ist aber elegant geschrieben. So ein Glanzprogramm. Bah, das kommt überall rein. Ja, das haben wir gesehen. WannaCry und Petya. Das ist ein umgebauter Eternal Blue. Das heißt, dasselbe Stück Schadsoftware, anders eingebaut mit anderen Funktionen. Und Eternal Blue konnte plötzlich etwas, wofür es die NSA nie gebraucht hat. Es konnte sich selbst verbreiten. Die NSA hat das als gezielte Spionagetool benutzt und die haben es ganz was anderes gemacht. Die haben das irgendwo reingepackt, sind mit einem Exploit ins Netz rein und dann haben sie Eternal Blue im internen Netz loslassen. Und der hat alle die Maschinen erwischt, die gar nicht am Internet hängen. Nämlich die Steuerungsmaschinen für medizinische Geräte, die Steuerungsgeräte für Anzeigetafeln und die Steuerungsgeräte für die Logistikhallen der großen Logistikfirma Merck. Und die hat gemeldet 300 Millionen Schaden vor einer Woche. Bei denen ist die gesamte Logistik gestanden. Die gesamte Steuerung musste ausgetauscht werden. Sie hatten 6 Wochen Komplettausfall. Na, das macht doch Sinn, so einen kleinen NSA-Exploit in die westlichen Netze zurückschmeißen und den so zu bauen, dass er sämtliche Steuerrechner ausnockt. Und das haben sie getan. Zuerst ist es auf die Ukraine gegangen und von da ist es dann nach Westeuropa. Petya ist gleich danach. Und was hat es geheißen? Erpressersoftwareangriffe. Erpressersoftware, dass ich nicht lache. Wissen Sie, was die Software gemacht hat? Die hat schon den Rechner verschlüsselt. Aber sie hat etwas getan. Sie hat die Registry verschlüsselt. Das ist die zentrale Datei von Windows. Wenn die Registry verschlüsselt ist, kann Windows nicht mehr starten. Wenn du die Windows nicht mehr starten kannst, kannst du die Registry nicht mehr entschlüsseln. Sprich, die Maschinen waren gewiped, sie waren kaputt. Das war in Wirklichkeit ein Wiper-Angriff und sonst überhaupt nichts. Der Geldabtransport, der Geldkassiermechanismus, wir sperren ihre Maschine wieder gegen 15 Bitcoins auf, der ist nach 2 Stunden zusammengebrochen, weil er so schlampig gecodet war. Das heißt, die haben nichts verdient dabei. Unter 100.000. Haben aber 300 Millionen Schaden allein bei Merck angerichtet. Na, da weißt du, was das für ein Angriff war. Aber in die Zeitungen steht Ransomware, Erpressersoftware. Naja, und zu der Zeit im März hat Wikileaks plötzlich ein riesen Malware-Wikidatenbank der CIA gehabt. Und seitdem produzieren sie alle Wochen haufenweise CIA-Manuals für CIA-Spionageprogramme. Und das ist das Resultat, was wir bis jetzt haben. Das Resultat von saudummen Kriegsspielen zwischen Leuten, die keine Testumgebungen haben und deswegen alles in echten Netzen ausprobieren müssen. Du kannst keine Testumgebung bauen für so einen riesen Virenausbruch. Die US-Armee und alle haben es eine Zeit lang versucht. Our Cyber-Shooting-Range, da trainieren wir die jungen Cyberkrieger drauf. Das haben sie wieder aufgehört, weil es ein Schatz ist, weil du ein normales, großes System einfach nicht nachstellen kannst zum Üben. Fertig, du musst auf einem richtigen System üben und das haben die seit Anfang an gemacht. Und deswegen, jetzt kommen wir nur noch ganz kurz zu den strategischen Schlussfolgerungen, was das nämlich für Cyberwar bedeutet. Es ist kein Krieg, auch wenn sie es so genannt haben. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Es ist kein Krieg, sondern folgt anderen Regeln. Sehen Sie gleich warum. In allen Kriegen seit Sun Tzu gilt die Regel, der Angreifer ist im Nachteil, der Verteidiger ist haushoch im Vorteil. Er kennt das Terrain, er besitzt das Terrain, er kennt die Infrastruktur, er spricht die Sprache und er hat keine Probleme mit der Nachschubversorgung, während der Angreifer alles das hat. Tja, das stimmt aber nicht mehr. Im Netz ist der Angreifer um Längen im Vorteil. Er kann von überall kommen. Er wird erst nach 2 Monaten entdeckt, wenn er es gut macht, dass er überhaupt angegriffen hat. Und wenn er entdeckt ist, dann kann man ihn noch nicht zuordnen gleich und kann sagen, der hat mich angegriffen. Kannst es nicht. Niemand kann das. Die Amerikaner können es auch nicht. Er weiß alles. Er kann sich aussuchen, wie er angreift. Er hat große Konglomerate vor sich und sagt, wie nehmen wir ihn denn? Gehen wir von hinten ein oder von vorn oder über den Webserver? Mit der Vernetzung steigt die Zahl der Angriffsvektoren. Was heißt denn das bitte? Je besser vernetzt der angegriffene Staat ist, umso größer ist der Vorteil für den Angreifer und nicht für den Verteidiger. Früher hat gegolten, je besser die Infrastruktur des angegriffenen Staates ist, desto besser für den Verteidiger. Falsch, das ist genau umgekehrt. Wenn du Breitband überall hast, kannst du verheerende DOS-Angriffe mit wenigen Maschinen fahren. Es geht nur um die Breitbandigkeit dabei. Und es ist keine Verteidigungslinie dagegen aufgestellt. Es sind zivile Netze. Angriffe sind daher billig, Verteidigung ist teuer. NSA und GCHQ sind komplett falsch aufgestellt. 90% Angriff, 10% Verteidigung. Im Cybertheater gibt es keine Supermächte mehr. Die USA sind keine Supermacht im Internet, auch wenn das die Snowdens Enthüllungen kurzfristig vorgetäuscht haben. Sie sind überhaupt keine Supermacht. Sie kriegen pausenlos Prügel. Und man hört ganz wenig von ihren Erfolgen. Sie kriegen pausenlos Prügel. Ihre zivilen Netze, die sie eigentlich schützen sollten, werden ruiniert die ganze Zeit. Equifax wird gehackt. 150 Millionen Datensätze von Amerikanern weg. Ja, weil die NSA hat keine Zeit zum Aufpassen. Die muss angreifen. Autoritäre Regimes sind leider in viel besseren Positionen als Rechtsstaaten, weil sie können sich einen Partisanengürtel aus Kriminellen rundum erlauben, was in Rechtsstaaten nicht so wirklich einfach ist. Das heißt, man kann die für sich benutzen. Das ist wie wenn dem Westen eine Waffengattung fehlt, die er nicht hat. Und das ist der Schluss. Kombiniert mit psychologischen Operationen ist Cyberwar derzeit in seiner besten, meiner Meinung nach besten Definition, das ist auch von mir, ist die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln als Krieg. Es ist nämlich kein Krieg. Vielmehr kann man zur Definition bis jetzt nicht sagen. Die Schwellen sind nicht definiert, ab wann wird geschossen? Ab 200 Millionen Datensätzen? 300? Ab 2 zerstörten Fabriken? 5? Man weiß es nicht. Und jetzt, das bin ich Ihnen noch schuldig, kommt eine schwarze Folie. Kennen Sie diese Herrschaften? Was haben denn die hier verloren? Die Kieberei. Auch die Kieberei ist etymologisch von Kybernetis. Es mag wohl auch das Wort Kibitzen eine Rolle dabei spielen, aber was uns sicher macht, ist der gleichbedeutende wienerische Ausdruck die Hä. Was heißt die Hä? Die Hä heißt die Höhe, die Obrigkeit. Cyber, auf Deutsch halt. Dankeschön.
Danke, Erich. Wir sind ein bisschen sehr fortgeschritten in der Zeit. Eine kurze Frage hätten wir sonst. Ich sehe eine.
Weil du gesagt hast, mit Vernetzung steigt die Anzahl der Angriffsvektoren. Ist das die Verteidigungsstrategie in Österreich, dass wir deswegen kein Fiber to the Home haben?
Das könnte sein. Weil wenn jemand Fiber to the Home hat und tatsächlich mal ja schon mal ein Gigabit upload, da kannst du schon bös was wegballern. Ich glaube, das halten ganz schön viel österreichische Netze nicht aus, wenn du da schnell mal, sagen wir, 15 Milliarden Abfrage pro Sekunde machst. Noch Fragen? Ich mache es gerne, ich stehe auch sonst noch für auf Zigarettenlängen und Bierflaschenlängen zur Verfügung.
Ganz herzlichen Dank nochmal, Erich. Ich glaube, das ist eher ein ganz grandioses Schlussstatement. Nicht die Zigarettenlänge, aber ja, lassen wir das doch einfach gerade mal so im Raum stehen. Danke für den Kommentar. Großen Applaus gerade nochmal.